Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Herzlich willkommen zu den frechen Fragen an Chefärzte. Diesmal eine Folge in der Adventszeit für Sie. Seit Mitte Juli ist Professor Dr. Sabine Bleiziffer Chefärztin der Klinik für Kardiochirurgie am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka. Es ist nunmehr schon der zweite Podcast, den wir zusammen machen. Sind Sie in der Zwischenzeit gut angekommen?
Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gut angekommen. Ich habe ein starkes Team. Wir sind voller Energie, bereits in wichtige Themen gestartet. Und ich freue mich drauf, auch weiter noch viel bewegen zu können.
Sie haben auch nicht lange gefackelt, sage ich jetzt mal, umgangssprachlich, um ein neues Verfahren einzuführen, um Patienten zu therapieren. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, also es geht um die Behandlung der Aortenklappenstenose, einer Verengung der Aortenklappe durch Verkalkung, einer der häufigsten Herzfehler, die wir behandeln. Und da hat ja auch die Herzmedizin in den letzten zwei Dekaden große Fortschritte gemacht und wir können immer mehr Patienten ohne Eröffnung des Brustkorbs behandeln. Und die herzchirurgische Methode, von der ich besonders überzeugt bin und die wir jetzt auch hier in Bad Berka gestartet haben, ist der sogenannte axilläre Zugang. Und dabei macht man einen Schnitt seitlich unterhalb der Achsel auf der rechten Seite des Brustkorbes und hat dann den Zugang zum Herzen zwischen zwei Rippen, ohne einen einzigen Knochen zu durchtrennen.
Sonst hat man das übers Sternum, ne? Also genau. über das Brustbein.
Genau, der konventionelle Weg ist durch Eröffnung des Brustbeins von vorne und der Durchtrennung des Knochens.
Genau. Was bedeutet das für den Patienten ganz konkret?
Ja, die Patienten haben ja große Angst, prinzipiell, wenn wir ihnen erklären, dass das Brustbein eröffnet werden muss, obwohl wir das sehr sicher und sehr standardisiert durchführen können. Trotzdem ist es für viele eine große Erleichterung, wenn wir ihnen sagen, dass wir das auch von der Seite durchführen können. Es führt außerdem zu schnellerer Erholung und die Patienten können schneller ihre Alltagstätigkeiten wieder aufnehmen.
Tut auch nicht so weh, man ist auch wahrscheinlich kürzer im Krankenhaus, braucht auch.
Das sind alle Vorteile, die wir da eben nutzen können, genau.
Genau. Und kann man das bei jedem machen, der diese Stenose hat an der Aortenklappe?
Ja, grundsätzlich kann man das bei allen Patienten mit isoliertem Aortenklappeneingriff machen, aber wir überprüfen natürlich trotzdem individuell bei jedem Patienten, ob die Anatomie geeignet ist mit einer CT-Untersuchung, in der wir dann alles vermessen können.
Mhm. Sie haben das relativ schnell auch reingebracht, haben auch schon die ersten Patienten operiert. Gibt es denn aus Ihrer Sicht, weitere Möglichkeiten, die Sie gern perspektivisch, herzchirurgisch hier etablieren möchten?
Ja, auf jeden Fall. Also beispielsweise in der Chirurgie der Herzkranzarterien, also in der Koronarchirurgie, sind wir dabei, weitere Entwicklungen zu verfolgen, die dann schonender sind, unter anderem die roboterassistierte Herzkranzarterienchirurgie.
Ah, okay. Das ist quasi, wird auch immer minimalinvasiver und.
Ja, das ist immer das Ziel, dass wir immer weniger invasiv werden, die Patienten sich schneller holen können. Auch vor dem Hintergrund, dass unsere Patienten ja immer älter werden und eben besondere Bedürfnisse haben.
Mhm. Als ich das kommende Jahr, also dann 2026 geplant habe, haben Sie ein interessantes Thema vorgeschlagen. Und zwar halten Sie einen Vortrag auf der Gesundheitsmesse im März, Anfang März, zum Thema Schlagen Frauen oder Frauenherzen schlagen anders. Dieses Thema wurde ja auch im Zusammenhang mit ganz anderen Symptomatiken, die Frauen haben, wenn sie zum Beispiel einen Herzinfarkt erleiden. Was ist denn nun genau anders bei Frauen als bei Männern, wenn es um die Diagnostik und Therapie von Herzkrankheiten geht?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass Frauenherzen nicht wirklich anders schlagen, aber sie stellen uns für besondere Herausforderungen in der Diagnostik. Auch Ärztinnen und Ärzte denken bei Frauen weniger daran, dass es sich bei den Beschwerden um Herzprobleme handeln könnte, weil sie sich eben mit anderen Beschwerden vorstellen. Die Schmerzsymptome sind anders als typischerweise von Männern beschrieben, anders lokalisiert, von der Qualität anders. Oder Frauen stellen sich auch manchmal einfach nur mit Abgeschlagenheit, Müdigkeit und so allgemeinen Symptomen vor, die dann nicht direkt ans Herz denken lassen. Auch Frauen selbst führen ihre Symptome sehr häufig gar nicht aufs Herz zurück, sondern eben auf Stress und Überlastung. Mhm. Und bei der Therapie dann sehen wir auch große Unterschiede. Die Anatomie bei Frauen ist naturgemäß kleiner, was oft herausfordernder sein kann bei verschiedenen herzchirurgischen Eingriffen. Und das Gewebe ist auch, die Gewebequalität ist anders. Das Gewebe ist weicher und dadurch teilweise deutlich anspruchsvoller.
Mhm. Feiner, wahrscheinlich feiner auch von der Struktur her.
Ja, klar, ja, weicher, ja, brüchiger kann das sein. Ich weiß, schwer zu beschreiben.
Braucht man da kleinere Klemmen auch?
Nein,
irgendwas
nicht unbedingt. Aber man muss sehr präzise arbeiten in der Diagnostik und dann auch beim Nähen.
Ja. Es ist nun gerade Weihnachtszeit, wenn dieses Video auch ausgestrahlt wird. Und in der Weihnachtszeit steigen ja quasi die Gefahren für den BMI, also den Body Mass Index eines jeden Menschen. Also es gibt viele Verlockungen. Wie wichtig ist denn, ich sag mal, Prävention? Ich sag mal, gibt es für Sie so ein allgemein Rezept, was jetzt nicht nur für die Weihnachtszeit gilt?
Ganz genau. Es ist ja so, dass man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zunimmt, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Und dass man jeden Tag die Entscheidung für einen gesunden Lebensstil treffen kann über das ganze Jahr hinweg. Bei der Prävention ist es wichtig, sein individuelles Risiko zu kennen. Dabei kann einem Hausarzt, Hausärztin oder niedergelassener Kardiologe helfen, dieses zu ermitteln. Und unabhängig davon kann man sich für einen gesunden Lebensstil eben selber, kann man da ganz viel dafür tun. Gesund essen, sich bewegen, gut schlafen.
Gut. Dass das viele richtig machen und auch die Möglichkeiten der Medizin nutzen, sehen wir darin, dass in ungefähr 25 Jahren, so die Schätzung, rund 40% älter sind als 60 Jahre. Und damit, so sagt zumindest das Naturgesetz, werden auch immer mehr Menschen Herzprobleme haben. Rechnen Sie damit, dass es irgendwann Lösungen für alles und jeden geben wird?
Also wir haben natürlich unglaubliche Fortschritte in den letzten Jahrzehnten gemacht in der Herzmedizin. Trotzdem gibt es nicht für jedes Herzproblem eine Lösung, die das Problem heilt, weder herzchirurgisch noch medikamentös. Oft stehen wir vor der Situation, dass es gar nicht um die vollständige Ausheilung geht, sondern dass wir Lebensqualität erhalten und verbessern wollen. Und hier kommt wieder die Prävention ins Spiel, mit der man eben ganz viel erreichen kann. Und je früher wir handeln, umso mehr können wir eben Folgeschäden vermeiden.
Sie haben die Bewegung schon angesprochen, also dieses Medikament, was es quasi ohne Nebenwirkungen gibt, die ständige Bewegung. Bewegungsmangel betrifft nicht nur die älteren Leute, die man öfter quasi spazieren gehen sieht am Wochenende und so weiter. Gerade auch junge Menschen, fällt auch oft Sportunterricht aus oder wie auch immer. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein gutes Verhältnis? Also wie oft sollte man sich bewegen? Wie lange sollte man sich bewegen? So auf die Woche gesehen.
Ja, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt uns ja 150 Minuten in der Woche moderates Ausdauertraining. Das sind zum Beispiel 30 Minuten an 5 Tagen. Und ich denke, das ist viel leichter zu erreichen, als viele auf Anhieb denken.
Das kann man so in den Alltag integrieren. Zur Arbeit laufen zum Beispiel, wenn es möglich ist. Oder sich auch dort viel bewegen. Genau. Nun ist es ja so, dass aufgrund der Möglichkeiten im Netz viele Menschen, die, ich sag mal, auch zu Ihnen in die Sprechstunde kommen oder die mit Ihnen erstmalig sprechen, sich bereits einige Kenntnisse oder vermeintliche Kenntnisse auch über ihre Erkrankung angelesen haben im Netz. Gefällt Ihnen denn dieser googelnde Patient und hat man da mitunter auch schon, ich sag mal, merkwürdige Erfahrungen gemacht oder?
Ich finde es prinzipiell sehr gut, wenn sich Patienten selber informieren und eben auch die Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen. Ich denke aber, dass es für Laien manchmal schwierig sein kann, zu unterscheiden, was denn von den ganzen Informationen, die man sich im Netz holt, valide ist und was überhaupt auf die eigene Situation passend und zugeschnitten ist. Und deswegen glaube ich, dass letztendlich so ein individualisiertes Beratungsgespräch mit einem Spezialisten durch nichts zu ersetzen ist.
Mhm. Auch aufpassen mit Supplements, die dann angeboten werden für diverse Herzleiden oder wie auch immer.
Ja, ich denke, das ist alles sehr unspezifisch und sehr undifferenziert eingesetzt. Ich glaube, dass man mit den grundsätzlichen Dingen, die wir vorhin besprochen haben, bewegen, essen, schlafen, viel mehr erreichen kann.
Mhm. Genetik spielt ja bei Herzerkrankungen, also es gibt so Familien, wo das sogenannte Loch im Herzen ist. Diese Genetik spielt dennoch eine Rolle. Also welche Dispositionen bringe ich mich mit? Wer sollte denn besonders vorsichtig sein und sich früher auch mal durchchecken lassen als alle anderen?
Ja, auf jeden Fall sollte man hellhörig sein, wenn in der Familie Herzinfarkte in frühen, in jungen Jahren aufgetreten sind, wenn es plötzliche Herztode gegeben hat. Dann muss man wissen, dass man ein erhöhtes Risiko hat und da sollte man mit der Prävention viel früher anfangen. Ich erlebe immer wieder Patienten, die sagen, ich habe nie geraucht, ich habe super viel Sport gemacht mein Leben lang und jetzt habe ich mit 50 einen Herzinfarkt. Wie kann das sein? Das liegt eben an dieser Genetik, die man auch mit einem gesunden Lebensstil nicht wegdiskutieren kann.
Ja, so eine spezielle Gefäßgenetik auch. Ja. Letzte Frage für heute. Weihnachten ohne Stress. Viele sind ja schon Wochen vorher absolut gestresst. Erst recht, was weiß ich, am Heiligabend und die Zeit danach. Haben Sie einen ganz privaten Tipp oder auch aus ärztlicher Sicht, wie man das alles gut auch mit großer Familie oder großen Freundeskreis gut überlebt?
Also ich glaube, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ja. Weihnachten ohne Stress. Meine persönliche Meinung dazu ist, wenn man es schafft, den Druck auf die Perfektion daraus zu nehmen, wenn man halt sagt, es ist egal, ob der Weihnachtsbaum nicht ganz gerade steht, ob die Lieblingsweihnachtskugel zerbrochen ist, ob Amazon jetzt das Päckchen nicht geliefert hat, pünktlich, wenn man es schafft, sich auf das zu konzentrieren, was Weihnachten ausmacht, eben die Zeit mit der Familie zu genießen, dann auch egal, was sonst drumherum passiert, dann hat man ganz viel gewonnen. Mir persönlich ist es super wichtig, dass ich alle meine Geschwister an Weihnachten sehe, dass wir uns da versammeln und dass alle Großeltern ihre Enkel sehen können. Und dann hat man den Kern von Weihnachten erfasst, denke ich.
Mhm. Feiern Sie hier in Thüringen Weihnachten?
Wir feiern tatsächlich hier in Jena in unserem neuen Heim und alle wollen kommen und sehen, wie es hier ist.
Sehr schön. Thüringer Weihnachten. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Professor Bleitziffer, für diese Beantwortung der ja mitunter auch nicht ganz so frechen Fragen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, auch das neue Verfahren vorgestellt haben. Wenn Sie Fragen und Themen haben, die Sie interessieren, wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns eine Mail an presse@zentralklinik.de. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bis bald bei der nächsten Folge der frechen Fragen. Bis dann.